gab auch Zeiten, da habe ich zwei Koffer gepackt, einfach nur um reinzukommen, Koffer auszutauschen und wieder loszufahren. Habe ich Dinge mit diesen Leuten oder mit euch erlebt, die so unfassbar verbinden, dass das einfach, das ist eine andere Art von Freundschaft. Man kann hier schon mal so erzählen, dass wir so eine WhatsApp-Gruppe haben, die heißt Wo ist Monchi? Wenn man so ganz krass sagt, wollte ich auch immer, dass die Leute sozusagen nicht ohne mich können.
Hallo, moin moin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wieder zuhört bei einer neuen Folge von Weil's jeden Tag brennt. Mein heutiger Gast ist Agnes Stammel. Agnes ist ständig auf Tour, denn sie ist nun schon seit über 10 Jahren hauptberuflich als Tourmanagerin mit zig verschiedenen Bands, Künstlerinnen und Künstlern ständig auf Achse. Vom Sprinter bis Nightliner, vom letzten Loch bis hin zu den großen Arenen. Überall, da war sie schon. Sie ist Anfang 30, war noch nie in ihrem Leben Angestellte, lebte zeitweise in London und Hamburg, ist nun aber wieder zu Hause nach München zurückgekehrt. Agnes ist eine unserer Tourmanagerinnen, die uns auch in diesem Sommer oftmals begleiten wird. Immer, wenn ich erschöpft nach Hause komme und am liebsten erstmal mit keinem Menschen mehr reden will, weil schon wieder so viel los war, sehe ich in ihrer Story, dass sie sich scheinbar schon wieder in einen anderen Nightliner gebeamt hat und schon wieder mit einer anderen Band Kilometer geschrubbt hat. Mehr im Bus als zu Hause. Das trifft bei ihr noch deutlich öfter zu als bei uns. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute extra zum Quatschen nach Rostock gekommen ist. Herzlich willkommen, Agnes.
Danke, Monchi. Schön hast du das gesagt.
Ja, da freue ich mich. Habe ich es mir aufgeschrieben und schön, dass du so lachst dabei.
Bist du wieder so der Spiegel, der einem dann so vorgehalten wird, weil es einfach, man vergisst das sehr doll, dass es wirklich so ist. Ne? Für euch ist es Normalität, aber für die Leute, die diesen Podcast hören, ist das ja voll was Besonderes, wenn man nach Hause kommt und nicht nach Hause kommt. Weil, wie du sagst, dass dieses extra nach Rostock kommen, ich bin gar nicht extra nach Rostock, sondern ich bin halt auf Tour in Rostock, lag ganz geil auf dem Weg.
Aber wo kommst du gerade her?
Wir waren gestern in Hannover.
Was heißt wir? Mit wem warst du unterwegs?
Ich bin gerade mit Jo Halbig unterwegs, mit dem Sänger von den Killerpilzen.
Ach, die waren früher so richtig angesagt, ne? Genau. Killerpilze hatten so, als ich so 18, 19 war,
ja.
Kann das sein?
Waren die hatten so eine,
ah, und der hat ein Soloprojekt, ne? Ja. Die kommen auch aus München, ne?
Die kommen auch aus München, war, glaube ich, tatsächlich so die erste Band außerhalb von meiner Ausbildung, die ich begleitet habe als Tourmanagerin.
Wie, du hast die Killerpilze begleitet?
Ich habe die Killerpilze begleitet.
Das war auch deine erste Band?
Das war meine erste, also ich habe in meiner Ausbildung als Kauffrau für audiovisuelle Medien damals schon so hier und da, da habe ich Blumentopf auch mal begleiten dürfen, ja. Jesper Munk, Afrop, da habe ich schon irgendwie so Sachen sehen dürfen, aber Jo Halbig, weiß ich, war so mein erster Kontakt der Musikbranche außerhalb von meiner Ausbildung. Dem habe ich einfach auf Facebook irgendwann geschrieben. Wir kannten uns so aus dem Backstage München. Ich habe Backstage München an der Bar gearbeitet. Wir kannten uns daher. Und dann habe ich gefragt, wie sieht's denn aus? Habt ihr jemanden? Braucht ihr jemanden? Und er meinte, hey, pff, also wir haben gerade niemanden. Wir sind aber gerade auch so Ochsentour-mäßig 90 Termine mit Sprinter im Jahr unterwegs. Es gibt kein krass hohes Budget, aber wenn du Bock hast, komm noch mit. Und dann habe ich die, ich glaube, von 2015 bis 2019, wo sie sich dann jetzt in eine Pause verabschiedet haben, habe ich die begleitet.
Krass. Das heißt, meine Frage ist eigentlich gleich schon weg. Wie wird man Tourmanagerin? Aber das hast du ja eigentlich eben jetzt schon beantwortet. Wahnsinn. Was, wenn, wusstest du, dass es sowas wie Tourmanagerin gibt?
Ja, irgendwie war ich interessiert. Also man muss dazu sagen, meine Eltern sind selbstständige Eventmanager. Das heißt, ich komme schon mal einfach aus einer Familie, die so einen Beruf machen, den jetzt nicht alle Eltern von meinen FreundInnen irgendwie gemacht haben. Ne? Das heißt, ich wusste schon immer, es gibt sowas wie Management und Leute, die sich um Entertainment und Musik und Konzerte kümmern. Und dann habe ich so ganz naiv irgendwann gesagt, man soll das, was man am liebsten hat, also was man am meisten mag und das, was man am besten kann, miteinander vereinbaren.
Was kannst du am besten?
Organisieren. Und Musik organisieren, habe ich dann, glaube ich, wirklich mal so classy gegoogelt. Und in der Zeit war aber auch, ne, man hat ja dann angefangen, irgendwelche coolen Filme über seine Lieblingsbands und so anzuschauen. Und ich weiß noch, auch die Killerpilze haben da eine Rolle gespielt, weil ich habe so Tokyo Hotel Killerpilze mit 12, 13 als so verrücktes Mädchen irgendwie gefeiert. Und da habe ich immer gesehen, die werden halt von Leuten begleitet. Und die kennen diese Leute und die wissen, wessen, also die kennen die Namen dieser Leute, also müssen die zum Team gehören. Ja, und dann kam ich da drauf.
Wenn ich jetzt ne, da werden eine ganze Menge Leute zuhören, die noch nie von einer Tourmanagerin gehört haben, ne?
Da werde ich gleich rot.
Was macht denn eine Tourmanagerin? Wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Also ich glaube, ich bin einfach die Schnittstelle, die auf Natur für jedes Gewerk sozusagen irgendwie Ansprechpartnerin ist. Das heißt, ich verbinde am Ende sowohl natürlich euch, die Band, die MusikerInnen, die Leute, die auf der Bühne musizieren, dann aber auch die Leute, die auf der Bühne arbeiten, also unsere Crew, unsere Produktion, bis hin zum Busfahrer oder dem Nightliner-Unternehmen und den örtlichen VeranstalterInnen. Da, wo wir sind, wir kommen ja immer hin und die Bühnen sind theoretisch schon da. Und das Drumherum. Und wir setzen dann unsere Produktion auf diese Bühne. Und die Leute, die aber von dieser Bühne, die schon da war, da sind, brauchen ja auch einen Ansprechpartner bei uns. Und ja, genau, bei mir läuft alles sozusagen zusammen. Und am Ende, glaube ich, bin ich, wenn man es so ganz einfach sagt, einfach die, die schaut, dass jeder eine gute Zeit auf Tour hat. Also eine gute Zeit der Arbeit, weil es ist ja doch auch ein Job. Und ich muss einfach gucken, dass alles funktioniert, aber trotzdem niemand irgendwie hinten überbleibt oder vergessen wird oder Interessen übergangen werden.
Als das uns das erste Mal gesagt wurde, also ihr solltet mal irgendwie jemanden fürs Tourmanagement mitnehmen, habe ich gesagt, so eine Scheiße, Digga, willst du mich verarschen? Ne, wir fahren seit Jahren an jeder Gießkanne vorbei und wir brauchen jetzt niemanden, der uns sagt, jetzt geht ihr gleich auf die Bühne oder so. Ja, sag mal, das war das erste Ding. Und dann wurde das irgendwie immer größer mit feine Sahne und dann hat man gemerkt, oh, man braucht da irgendwie doch irgendwie vielleicht auch Leute, weil natürlich auch die Crew immer größer wird, ne? Und erst sind das dann ganz viele Freunde, Bekannte, Kumpels, die dabei sind. Dann sind es nachher Leute, die man irgendwie dadurch erst kennenlernt, ne? Und auf einmal hat man gemerkt, oh, das ist doch ganz gut, ne? Und ich glaube, so die ersten Male, als wir dann so wirklich mal so professionelle Leute bei hatten, die auch mit anderen Bands schon mal unterwegs waren, hat man gemerkt, oh, das bringt wirklich sehr, sehr viel, ne? Weil wenn du dann auf Tour bist, aus so einer Bandsicht, ist es natürlich, du bist die ganze Zeit mit, ich sag mal, wenn wir jetzt normal fahren, im Sommer mit 18 Leuten oder so, mit so vielen verschiedenen Charakteren auch unterwegs. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du jetzt dabei bist, da ist jemand, der hält das zusammen, ne? So, jetzt hört sich doof an, aber so ein bisschen Mutti für alles. Ja. Im Sinne von, jeder kann sich auch mal auskotzen kommen oder hier und das. Okay. Und du nimmst das, also du hast, musst eigentlich auch gute Antennen immer die ganze Zeit haben, oder?
Ich glaube auch dieses Empathie- und Einfühlvermögen für ganz viele verschiedene Leute, was ja auch wieder interessant ist, weil ja vor allem, glaube ich, in der Musik oder in der Kunst ganz verrückte Charaktere auch unterwegs sind. Ist, glaube ich, so eine Kernkompetenz, würde ich sagen, von guten Tourmanagern. So, dass man einfach so schaffen kann, dass die Leute sich gesehen fühlen, gehört fühlen, aber trotzdem auch nicht aus jeder Mücke einen Elefanten macht, sondern einfach guckt, was kann ich mit kleinen, einfachen Dingen, man wird sehr pragmatisch auf Tour, wie kann ich sehr pragmatisch den Tag für alle erleichtern? Und wenn das halt alleine bedeutet, ne, also wir haben ja alle so angefangen, dass wir uns gefragt haben, braucht's das, dass da eine Person ist? Aber wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, im Sprinter, von Club zu Club, von Loch zu Loch, stell dir vor, ihr hättet da immer jemanden gehabt, der einfach nur das Fahren übernimmt.
Ja, ja.
Ich glaube, da wären einige Führerscheine auch geblieben. Ja, ja. Und da wäre so ein bisschen, ja, oder ein bisschen das Herzrisiko, so Herzinfarktrisiko wäre ein bisschen später angefangen, so. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Und wenn dann das Hobby zum Beruf wird oder die Berufung anfängt, irgendwie dann Früchte zu tragen, ist es geil. Und das ist ja das Schöne, bei Feine Sahne Fischfilet mit euch auf Tour zu sein, dass es so krasse Profis sind, die da alle dabei sind, dass wir wirklich auch nicht so einen Overload an Arbeit und Stress haben, sondern so Feine Sahnetage sind lang, weil wir einfach eine große Produktion sind und wenn man sich glücklich schätzen darf, irgendwie auch hier und da die Headline-Slots zu spielen und so weiter, dann muss man früh aufstehen. Der Nachteil am Headline-Slot ist, dass man, bevor alle anderen kommen, schon arbeiten muss, weil man einfach die Bühne für sich bekommt, für einen Soundcheck und so weiter. Und dann ist ganz lange Wartezeit dazwischen. Ich sag auch immer, ich bin lieber Tourmanagerin, habe den ganzen Tag von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts was zu tun, als dieses, ihr steht auf, habt einen Soundcheck von 9 bis 10 und dann müsst ihr bis 21 Uhr warten, bis ihr spielt.
Wie viel kriegst du eigentlich mit von so einem Konzert? Also als Tourmanagerin, wie viel, wenn wir da spielen oder wenn du jetzt gerade mit dem Jo Halbig unterwegs bist oder mit vielen anderen Bands, oder guckst du dir das überhaupt noch an? Ich meine, jedes Mal irgendwie das gleiche Lied von uns da hören, das ist auch nicht. Nee, aber.
Ja, das ist das Krasse.
Wie viel Prozente kriegst du mit von so einem Konzert?
Nein, ich hoffe 100, weil ich glaube, es wäre problematisch, wenn ich nicht mitbekommen würde, was passiert. Weil am Ende des Tages bin ich ja auch so ein bisschen dafür da, dass wenn eine Notfallsituation wäre, ich ansprechbar bin. Aber ich bin natürlich immer auf der Bühne. Und auch wenn die Leute mal denken, auf der Bühne sein ist das Allercoolste bei einem Konzert, höre ich halt einfach nicht, was das Publikum hört. Ne? Ich habe zwar bei großen Produktionen meine In-Ears auch drin, ne? Also ich höre den gleichen Sound, den du auf der Bühne hörst, aber ich höre nicht, was das Publikum hört und ich kriege überhaupt nichts von der Stimmung mit. Das ist so ein bisschen was, was ich schon versuche bei jedem Konzert kurz zu machen, ne? Dass ich einfach bei jedem Konzert einmal entweder in den Graben, also kurz vor die Bühne unten, da wo die Securities auch stehen, oder wirklich ins Publikum, wenn es für mich wegmäßig einfach ist, um mal so ein bisschen rauszufinden, was sind da eigentlich für Leute, wie kommt es an? Natürlich auch immer, um unseren Tontechnikern ein bisschen über die Schulter zu gucken und zu schauen, ey, ist das vorne irgendwie geil? Ja, und das versuche ich, aber ich würde sagen, ich kriege eigentlich vom Konzert 100% mit, aber halt nicht die Sachen, die man eigentlich als KonzertbesucherIn mitbekommen wollen würde. Also ich kriege nicht mit, wie das Bier schmeckt, ich kriege nicht mit, wie geil irgendwie die Stimmung ist und ich kriege nicht mit, wie doll der Moshpit ist. Obwohl, das sehe ich von oben.
Gehst du noch persönlich auf Konzerte?
Ja.
Also so, nicht als Tourmanagerin, sondern du gehst noch?
Ja, aber ich muss echt sagen, ich würde niemals wieder privat auf ein Festival fahren zum Beispiel. Also Konzerte, vor allem in München, in den Clubs, die ich irgendwie seit Jahren kenne, da weiß man, wann man kommen muss, da weiß man, wo man stehen kann. Und das mache ich super gerne. Aber so privaten Festival ohne die Möglichkeit von irgendwie fester Toilette, einer Dusche und auch diesem Vibe, den ich inzwischen durch Festivals irgendwie kennengelernt habe, würde ich einfach nicht mehr machen. Es ist ein Luxusproblem sozusagen.
Ja, ich glaube, manchmal vermisse ich das. Also nicht immer. Also ich gehe einfach viel weniger auf Konzerte, weil immer unterwegs. Aber auch so dieser Punkt, aus meiner Position heraus sozusagen dann ständig vollgequatscht zu werden und so, ne? Und klar, ich kenne das ja selber, wenn ich auch voll bin, labere ich auch die ganze Zeit Scheiße und wenn die Leute dann besoffen sind und man hat so selten das Gefühl, dass man beim Konzert wirklich ist, sondern immer ich links, rechts, vorne, hinten, irgendwer will irgendwie was, du bist scheiße, du bist geil, bla. Und ich war bei einem Konzert vor 2, 3 Jahren, 3 vielleicht oder so, in London und das war komplett spontan. Wir waren ein paar Tage in London und dann krass, die Interrupters spielen, ne? Und die finde ich mega geil, einfach so übelst geil, Liveband, ne? Hatte die aber noch nie live gesehen. Und die spielen in dem Theater. Und dann bin ich da hingegangen mit den Leuten, mit denen ich da war. Und das war so krass. Das war der Oberwahnsinn, dass ich mal wieder so ein Konzert sehen konnte.
Wie lange hattest du davor so nicht so ein Konzert gesehen?
Ewig nicht.
Ja,
also bestimmt kein, also seitdem das so mit Feine Sahne losgegangen ist, habe ich...
Mich wundert es ja auch immer, dass ihr auch so auf die, also dass du auch auf die Festival Zeltplätze und so gehst, ne? Also du weißt noch, das erste Mal, wo du mir das gesagt hast, war ich so, wie bitte? Und ja. Dann habe ich auch so die ersten 2, 3 Mal, glaube ich, bin ich immer mitgegangen. Einfach weil ich immer auch so, ich mache mir gern auch Sorgen, auch wenn ich das nicht sollte. Und dann irgendwann habe ich mir gemerkt, so, das ist alles voll fein, aber man erkennt dich halt, ne? Also egal, wo du bist, man erkennt dich
ja. Genau, aber in so einem, wenn wir jetzt beim Festival spielen oder wenn wir selber mit Feine Sahne da sind, dann ist ja nochmal was anderes, dann sind ja auch da Leute für uns da und ich freue mich ja auch übelst darüber, ne? Und ich will halt nicht die ganze Zeit im Backstage hängen. Das ist so, klar wird mir das immer gesagt und bla, und ist gefährlich oder nervt oder ist so anstrengend, nicht vorm Konzert und bla, aber es ist einmal auf einer Ebene, dass ich es auch genauso liebe, mit Menschen zu sein und der Menschen zu sein, mit denen zu labern, zu streiten, zu lachen, so ein Gefühl von so auf so einem Festival aufzunehmen oder wie ist die Grundstimmung, auch bei unseren eigenen Konzerten so mal hinzugehen und ich denke dann auch immer, alter Wahnsinn, da sind so Leute, wenn wir jetzt auf Tour sind, Mann, die kommen wegen uns und geben so viel Kohle aus und wenn die sich dann freuen oder ich freue mich ja auch dann, weißt du, also es ist nochmal was anderes. Ich glaube so, das ist ja wirklich was ich richtig gern mache und was mir richtig... Ja, was mir schwerfallen würde, das nicht zu machen.
Ja, so. Da habe ich auch viel von dir gelernt, so, ne? Muss man schon sagen. Ne? Also wir haben ja das auch, dass man dann irgendwie mit so 1, 2, 3 Gruppen aus eigentlich dem Fan sein, ne? Aber inzwischen würdet ihr sie, glaube ich, alle als Freunde betiteln, dass wir dann doch irgendwie versuchen, wenn man weiß, dass viele davon kommen, dass man mit dem Festival spricht und sagt, ey, können wir nicht irgendwie noch einen Raum klar machen, so wie irgendwie letztes Jahr in Münster?
Ja.
Aber ich suche dich dann halt vor der Show länger, ne? Ich muss dich immer suchen dann.
Ja, das ist natürlich auch ein Thema.
Das ist eigentlich schon eine geile Story, die man mal erzählen kann den
Agnes
Leuten.
Agnes ist hier die Podcasterin, die fragt mich aus. Ja,
man kann hier schon mal so erzählen, dass wir so eine WhatsApp-Gruppe haben, die heißt Wo ist Monchi?
Nee,
kein Witz.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, da bist du nicht drin.
Nee, du erzählst
quasi. Es ist kein Witz. Da sind ein paar Leute der Band drin, da bin ich drin, da ist Kai drin und da ist grundsätzlich immer die Frage, wenn wir nicht wissen, wo du bist, hat ihn irgendjemand gesehen? Und es ist jedes Mal so, dass in dieser Gruppe, so eine halbe Stunde vor Stage-Time, die Band macht sich warm, die Band singt sich ein. Hey, hat jemand Monchi gesehen?
Ja, okay.
Und dann stapft jemand los und du bist halt bei den Leuten draußen und wir holen dich dann dazu. Und das ist geil, aber das ist auf jeden Fall... auch eine Sorge, die ich hier oft habe.
Also, ja, und also, es gab jetzt zum Beispiel in der Band, wir haben im Winter, da warst du aber nicht mit, ne? Da, wo Max von der Banane gefallen ist, beim Bananenreiten.
Ja. Natürlich passiert sowas, wenn ich nicht mit bin.
Max fällt von der Banane, weil er mit der Banane das Stage steift und so. Und wir haben im Winter gespielt auf einem Festival, ja? So, und voll im Schnee und alles und... ich wollte dahin, bin nun raus mit den Leuten und es waren auch ein paar Freunde aus Rostock mit. Aber dann gab es ein paar kurze Schnäpse und so alles und es war aber alles so ein besonderes Konzert, ne? Es war so, die anderen waren Skilaufen, waren Essen und so alles. Es war nicht wie so ein normales Konzert und ich habe leider ein bisschen zu viel getrunken, was mir wirklich sehr, sehr selten noch passiert, zu früher, ne?
Sagen.
Und es ist wirklich so, ne? Also ganz selten, aber ich bin überhaupt nicht zum Einsingen gekommen, ich bin ganz kurz vorher gekommen und dann, wenn die anderen eingesungen haben, bin ich noch reingekommen und war laut und hab das unterbrochen und hab gesagt, ach so ein Quatsch. Also sag mal, semi-gute Stimmung.
Oh Gott.
Ne? Naja, aber dann haben wir danach irgendwie gut miteinander gequatscht und ein paar Wochen später, als wir uns dann gesehen haben, und da hieß es, ey, wir wollen uns alle immer zum Einsingen treffen. Ich sag, ja, das will ich auch, ne? Und wir machen das. Das ist das Ziel für diesen Sommer, dass ich nicht erst eine halbe Stunde, sondern ich glaube immer eine Dreiviertelstunde, haben wir jetzt gesagt, bin ich vorher da.
Klasse. Das,
ich mache da auch Fortschritte, ne? Aber es ist für mich wirklich so dieser Moment, ich mag das, ein bisschen was zu spüren, auch so ein Gefühl zu kriegen für die Leute. Das ist wirklich der Punkt. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt im Alltag bin, so beim Konzert, dann weiß ich ja auch, der Punkt ist, ich bin halt immer Monchi sozusagen. Ne? Und aber als ich in London war beim Konzert, das war der Hammer. Ja. Nur nach 20 Minuten haben mich dann auch Deutsche erkannt. Da war das dann ein bisschen weg, auch aus meinem Kopf. Aber diese 20 Minuten, das war der Wahnsinn. Ne? Also sozusagen, das war einfach genial. Und danach habe ich mir erstmal wirklich alle Platten von The Interrupters verkauft, weil immer, wenn ich die höre, denke ich so an diesen Moment zurück. Ne? Das ist was Schönes.
Geil.
Ne, wie viele Konzerte hast du schon als Tourmanagerin begleitet? Weißt du das?
Nee, das kann ich wirklich. Ich habe irgendwann mal, ich habe glaube ich vor Corona 2019, habe ich mal so das erste Jahr gezählt. Und ich glaube, ich komme im Jahr wahrscheinlich auf so 150 Jobs. So
Minimum. Heißt auch 150 Konzerte?
Ja.
Aber wie viele Tage bist du denn unterwegs?
Ja, so 200.
Ja, ja.
220, 250, kommt aufs Jahr an. Ja, ey, im Sommer entzerrt sich das natürlich so ein bisschen, weil im Sommer spielt jeder nur Donnerstag, Freitag, Samstag. Und auch der Trend geht ja so ein bisschen dahin, ne, dass man nicht mehr durchgängig auf Tour fährt, sondern so blockweise an den Wochenenden. Was schön ist, wenn man zum Beispiel Familie zu Hause hat oder Routine zu Hause hat, was aber für jetzt irgendwie so Crew-Leute wie mich eigentlich einfach nur bedeutet, dass ich weniger Geld in längerer Zeit verdiene, ne? Also ganz pragmatisch gesagt. Deswegen schaue ich schon, dass ich das auch so schaffe. Ja, aber ich habe keine Zahl, ich sollte mal zählen. Ich wollte eigentlich mal zählen, wie oft ich schon um die Welt gefahren bin im Nightliner, so kilometermäßig.
Aber ich sag mal, wenn du jetzt sagst, zwischen, sag mal, 200 und 250 Tagen im Jahr, ne? Wie machst du das, wie kriegst du es so hin mit Freunden, Familie, das zu pflegen? Kriegst du das hin? Oder?
Ja. Doch, das funktioniert. Ich glaube, da muss auch einfach ein bisschen Routine rein. Ich habe einfach meine besten Freundinnen seit über 20 Jahren. Also wir sind so eine Dreiergang seit der Grundschulzeit, die immer mein Privatleben zu Hause sozusagen definiert haben, weil klar war, das ist meine Anlaufstelle, wo ich hinkomme. Ich habe ganz lange nicht mit den KünstlerInnen abgehangen oder bin auch immer noch nicht so, dass ich mit meinen Arbeitsleuten sozusagen viel Privatzeit verbringe, sondern ich bin einfach in München, das ist sehr weit weg von allem, was Musikbranche ist, und habe einfach da meinen Kreis. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger. Dann ist man auch mal sehr deprimiert, weil es nicht funktioniert und weil man den 5. Geburtstag verpasst. Und dann ist aber auch so, jetzt zum Beispiel, ne, ich bin dieses Jahr, glaube ich, insgesamt 7 Wochenenden zu Hause, weil einfach alles sich auf die Wochenenden konzentriert. Ich habe vor 6 Wochen, glaube ich, Geburtstag gehabt und feiere übernächstes Wochenende nach, weil es mal einen Freitag gibt, wo ich in München bin. Ich habe eine Einladung geschrieben an so meinen engsten Freundeskreis, wo 5 Gründe sind, warum wir uns an dem Abend treffen müssen. Und einer ist eben, hey, es ist einer meiner letzten freien Freitage für den ganzen Sommer. Man wird draußen sitzen können, hoffentlich, so Ende April. Lass uns treffen. Und dann kommen halt alle. Ich habe einfach das Glück, dass meine Freunde und Freundinnen echt geil sind und sich dann auch die Zeit nehmen. Und ich habe viele Leute, mit denen ich einfach dieses... Alle wissen, Montag ist mein Sonntag. Ne, wenn ich zurückkomme, dann will ich einen Tag frei machen. Das habe ich früher nicht gemacht. Mache ich jetzt so seit 1,5 Jahren. Montag mache ich einfach nichts. Und dann bin ich halt auch die Freundin, die immer Zeit hat. Ne? Also wenn man kann mich halt fragen, hey, hast du Dienstagnachmittag Zeit, dass wir Skifahren gehen? Oder keine Ahnung, weil ich bin halt selbstständig. Und dann bin ich da auch dabei. Oder lass uns mal spontan Dienstag auf Mittwoch in irgendein, keine Ahnung, Wellness-Ding fahren. So, das funktioniert. Aber es ist eine krasse Work-Life-Balance. Es war eine krasse Entscheidung. Ich habe 10 Jahre echt auch in einem ganz schön krassen Hamsterrad so verbracht.
Wie meinst du es?
Bin einfach, wir sind ja alle auch ein bisschen in dieser Musik-Bubble, oder ich kann einfach auch für mich sprechen. Ich habe natürlich auch einfach so ein Geltungsbedürfnis, ne? Und das Geltungsbedürfnis, das wirst du auch kennen, definiert sich auf einmal über Applaus und definiert sich auf einmal über, das muss immer einen Step größer werden. Und ich hatte das natürlich auch, dass ich mir dachte, ey, jetzt will ich noch eine Produktion, die ist noch größer. Und jetzt
noch
will
eine
ich
größere
Tour,
Band sozusagen.
Genau,
jetzt
will ich mit noch größeren Stars unterwegs sein. Jetzt muss ich international touren. Jetzt muss ich überlegen, wie kann ich als nächstes in Amerika touren. So. Und deswegen habe ich einfach 10 Jahre meine Arbeit immer priorisiert. Ich habe immer gesagt, das ist das Wichtigste für mich. Und ich habe keinen einzigen Urlaub bis letztes Jahr verbracht, wo ich nicht gearbeitet habe. Auch wenn ich am Strand mit meinen Freunden saß, habe ich einen Laptop offen gehabt oder das Telefon. Und dieser Job, Tourmanagerin, damals habe ich auch Management dazu gemacht, ne, ist halt auch so ein, ihr könnt euch 24/7 bei mir melden. Das weiß irgendwie jeder. Und ich sollte da Grenzen gesetzt haben, habe ich aber nie. Weil ich einfach auch wollte, dass die Leute, wenn man es so ganz krass sagt, wollte ich auch immer, dass die Leute sozusagen nicht ohne mich können. Ne, das ist so eine schöne Sache, die ich in den letzten 2 Jahren lernen durfte, wenn es darum geht, mit, wie du so schön gesagt hast, Anfang 30 so zu lernen, dass Wertschätzung gar nichts mit außen zu tun hat, sondern Wertschätzung hat nur mit dir selbst zu tun. Und da habe ich irgendwann gecheckt, dass dieses Grenzen setzen nichts damit zu tun hat, dass ich Nein zu jemandem sage, sondern dass ich Nein sage. Also, dass mir etwas dann besser passt.
Und magst du dich?
Ich liebe mich. Ich finde mich ganz...
Schon immer?
Ganz, nee. Also ich fand mich immer, glaube ich, krass cool. Ich glaube, ich habe so ein Problem mit, eigentlich feiere ich mich total und im nächsten Moment mache ich mich total runter. Und da hat mir das natürlich total viel geholfen, dass ich in dieser Welt des Glam und des luxuriösen Tourens, was ja so die Außenwelt von uns denkt, mir so einen Namen machen konnte, ne? Weil das natürlich total toll ist, wenn irgendwie eine Person, mit der du auf der Schule warst, die dich jetzt wahrscheinlich nicht mal begrüßen würde, wenn man sich in der Fußgängerzone trifft, auf einmal irgendwie ihren Freunden erzählt, ah ja krass, die war mit mir in einer Klasse, das ist jetzt die Tourmanagerin von BHZ. So. Klar, das hat mir auch irgendwie was gegeben. Und deshalb, aber die Frage ist gut, weil das heißt, ich mochte mich, aber eigentlich mochte ich ja meinen Job. Und jetzt habe ich irgendwann gesagt, das geht halt nicht. Ich muss mich als Person mögen. Was sind eigentlich meine Hobbys? Wer bin ich? Was mache ich? Und so. Ja, und ab dann macht das Leben auf einmal irgendwie richtig Spaß, wenn man die Dinge nicht mehr für andere macht.
Ist ja auch was, was man nicht von heute auf morgen ablegt oder so, ne? So dieses Extreme oder so, sag mal, so dieses drüber, ich habe Genau, mal mit Leuten drüber gesprochen, die da ein bisschen mehr Ahnung haben oder so. Wenn ich bin manchmal im Positiven so drüber, also mir auch gegenüber selber und genauso auch im Negativen, ja, also sozusagen da, dass ich mich dann ja selber so schlecht mache oder scheiße mache oder ne, nochmal einen draufsetze oder so. Und da so ein Mittelmaß zu finden zu sich selbst, das ist, glaube ich, es ist zum Beispiel auch so ein Ding für mich, also zu sagen, jo, da bin ich mal kacke oder das ist mal scheiße, aber ey, da bin ich auch gut oder aber auch nicht da, ne, also das ist für mich zum Beispiel eine riesen, ja, eine riesen Aufgabe und das, manchmal kriege ich das schon besser hin, so, und das ist ein tolles Gefühl dann, ne.
Bei dir ist es ja wahrscheinlich auch noch schwerer, weil eine gewisse Öffentlichkeit ja auch dir Dinge zuschreibt, sozusagen, die ja behaupten würden, sie würden dich kennen und irgendwie sagen, der ist so und der ist so und so. Und ich habe das schon im Kleinen gemerkt, ne? Ich hatte so ein, zwei Festivalsommer, wo ich wirklich, da habe ich mir einen Namen gemacht und ich hatte einfach auch Produktionen, die sehr viel eine sehr straighte Agnes gebraucht haben, so, die einfach gesagt haben, hey, das und das wollen wir und dann habe ich das durchgesetzt und ich hatte auch das Gefühl, ich war so ein bisschen allein auf weiter Flur, unter irgendwie nach Corona ganz viel Personalmangel in der Branche und dann kommt man irgendwie hin und nichts funktioniert und keiner hat gelesen, wir schicken zur Erklärung, wir schicken ja immer im Vornherein den örtlichen Veranstaltern sozusagen unsere Anweisung, unsere Bühnenanweisung, wo drin steht, nicht nur was die Band irgendwie gerne essen möchte und trinken möchte, sondern auch was irgendwie auf der Bühne passieren muss, was brauchen wir, Parkplätze, Strom, Hotel, was auch immer. Und es gab auf jeden Fall einen ganz krassen Einbruch in der Qualität dessen, was man vor Ort vorgefunden hat nach Corona. Natürlich auch, weil alles teurer geworden ist. Natürlich auch, weil viele Leute aus der Branche gegangen sind. Aber ich war in diesen 2 Jahren einfach mit dem Kopf durch die Wand. Und überall, wo ich war, habe ich Staub aufgewirbelt. Und überall bin ich gegangen und hatte auf der einen Seite dieses Thema, dass alle gesagt haben, boah, das ist so eine krasse Frau. Boah. Die wollen wir als Tourmanagerin, die ist, die lässt sich gar nichts sagen, boah, krass. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass da einfach auch Leute waren, die Angst vor mir hatten. Und dann dachte ich mir so, das Letzte, was ich will, ist, dass Menschen Angst vor mir haben. Respektiert werden, ja klar, meinen Job gut machen, gar keine Frage. Aber irgendwie, dass dann Leute hinter meinem Rücken anfangen zu sagen, so, boah, aber die ist schon, puh, ey, boah, und dann muss man schon auch, nee, keine Lust. Und da rauszukommen war sehr interessant, so, weil es auch zeitgleich die Zeit war, wo ich am erfolgreichsten wurde und war, sozusagen, wo auf einmal alle Booking-Agenturen angerufen haben, alle Künstler gesagt haben, ja klar, Agnes, und dann bist du da und dann kommt auf einmal Paula Hartmann zu mir und sagt, oh, du bist die legendäre Agnes, ich habe schon so viel von dir gehört. Und du sitzt da und musst ja erstmal auch hinbekommen, dieses kleine Mädchen, was ich irgendwie gefühlt 2 Jahre vorher noch war, nicht zu verlieren und zeitgleich aber natürlich trotzdem den Schritt zu machen, zu sagen, hey, ich bin selbstbewusst, ich kann scheinbar das, was ich mache und ich darf mich mögen. Ja, und ich stelle mir das zum Beispiel, dass ich bin einfach immer froh, dass ich nicht auf der Bühne, sondern neben der Bühne bin.
Ich glaube, das ist ja ne, sowas wie als bei uns auf einmal, ich sag mal 16, 17, 18, 19, das war sozusagen so ein Hype um uns, ne? Und da, okay, ja, es sind ganz viele auch, die Mucke vielleicht nicht, aber schon geil, was die machen und bla, reißen live ab und so alles. Und bis heute auch, ne? Ich hab mich ja nie als Person des öffentlichen Lebens gesehen oder nicht als Star oder sowas, sondern immer eher mir war es dann wichtig, ich bin so ein Assi wie alle und ich muss nochmal zeigen, ich kann genauso asozial wie ihr und ich habe mich nicht verändert.
Stimmt,
ich habe mich nicht verändert.
Das andersrum
ne?
Dann, ne?
Bei mir total, weil sozusagen das Schlimmste in dem Umkreisen, wo ich bin, ist eigentlich sozusagen so dieses, wenn da jemand so abhebt im Sinne von, ne? Also dann, ne? Und um dann zu zeigen, ich bin ja noch einer von euch, sozusagen, ne? Dann nochmal vielleicht asozial einen draufsetzen oder wie auch immer. Nicht, dass das, heute ist das manchmal auch noch so, ne? Aber es ist so, und es ist halt natürlich ein krasser Prozess, wenn dann halt einfach ganz viele Leute immer zu einem kommen und Schulterklopfer oder genau, dann halt jeder meint, er kennt dich oder wie auch immer. Und das ist schon etwas, was doll mit einem was macht, was man aber in dem Moment gar nicht merkt. Erst wenn man dann ein paar Jahre drauf schaut, auf einmal habe ich, ne, ich habe mir gedacht, alles cool und kriegt man ja locker hin und ist so alles easy, ist es aber schon sehr intensiv. Mhm. Wenn du dann auf einmal merkst, okay, das, naja, du kannst nicht mehr normal auf ein Konzert gehen, ne? Dann, alles hat seinen Preis, ne?
Ja, und alles und hat die ersten 2, 3 Mal findet man es wahrscheinlich irgendwie geil oder ist auch so ein bisschen paranoid, wer hat mich jetzt erkannt, rechts, links gucken, ne? Und dann merkt man auf einmal, das ist ja gar nicht so geil, wenn man irgendwo mehr hingehen kann, ohne erkannt zu werden.
Genau, dann ist natürlich immer noch manchmal so diese Fascho-Ebene drin, sozusagen, ja. Ne, so bei uns, so, ne, das ist dann, also, absurde Situation und viel im Kopf, so, ne. Aber das ist ja auch was, wenn wir zum Beispiel so, ne, mit auf der Tour sind und da sozusagen einfach so fitte Leute um uns herum haben, ne, so, ja, wie dich, aber auch, wir haben ja auch mal auch andere, jemanden, Tourmanager oder andere Tourmanagerinnen dabei.
Grüße an Maya.
Ne, genau, Grüße an Maya beispielsweise. Sind das ja Leute, die einen wirklich dahingehend auch den Rücken frei halten oder so. Das ist ja auch schon etwas, ne, ich habe das zwei Freunden erzählt, mit denen ich so jetzt heute quatsche und so, habe ich gesagt, ja, Agnes, hab ich, ja, ne, Naturmanagerin und sowas alles, ne, und dann haben wir so drüber gequatscht und habe ich gesagt, ja, aber, naja, das sind ja, das sind nicht so Freunde, aber das sind ja trotzdem, das sind so Leute, habe ich gesagt, die kennst du dann gar nicht 20 Jahre, ne? Aber sind ja Leute, die halt, mit denen verbringst du innerhalb von 2-3 Jahren so viel Zeit, Auf und Abs, kriegen irgendwie ganz viel mit, persönlich von einem. Da ist schon irgendwie auch eine Nähe bei, so, ne? So.
Ich finde das total absurd, und, weil und das kann man niemandem erklären.
Und das frage ich mich, genau, das ist so, ne? Und das habe ich ja dann, also klar, auf der einen Ebene so eine Bandebene, aber das hast du ja dann andauernd.
Ich habe das,
das
mit
hast du
euch
ja
mit
den ganzen Bands oder was? Also, ne, mit wie viel verschiedenen Bands bist du gerade so in etwa unterwegs? Wenn du jetzt sagst, das ganze Jahr bist du unterwegs, wie viele verschiedene Acts sind das?
Ich habe gerade 8 Themen sozusagen.
Themen,
die,
sagst
die
du.
Mich, ich sag Themen im Sinne von
Patienten.
Klientinnen. Ja. Genau, ich habe 8, die mir sozusagen ihre Termine als erstes schicken. Ich habe aber inzwischen auch das Glück, dass ich, oder was heißt das Glück, ist meine Arbeit gewesen, dass ich ganz viele coole Leute eingelernt habe, die das halt übernehmen können, wenn ich nicht kann. Aber ja, das ist voll interessant, weil das ist auch, glaube ich, was mein Freundeskreis zu Hause nur sehr, naja, einfach wenig begreifen kann, weil dieses, ich habe meinen 30. Geburtstag zum Beispiel mal ganz groß gefeiert und habe da einfach gesagt, da will ich auch mal mit meinen Arbeitsleuten feiern. Und ich glaube, dass viele erstmal da im Kopf auch so sind, so, warum willst du Arbeitskollegen irgendwie zu deinem Geburtstag einladen? Ist doch viel geiler, wenn du das nicht mit den Arbeitsleuten machen musst. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir genießen halt unsere Arbeitszeit miteinander. Und dann ist es ja auch lange auf einmal eine Pause. Ich meine, wenn wir uns überlegen, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wasted
Sommer,
Jahren.
Ne? Wasted Jahren, ja.
Das
September.
Ist so krass, das ist fast ein Jahr her.
Fühlt sich nicht so lange her.
Überhaupt nicht. Aber ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, was da passiert, weil zu verstehen, wie dieses Leben ist, wir leben ja in einem gemeinsamen Bett auf Rädern. Und klar hat man Privatsphäre und ich glaube auch, dass jeder von uns gut hinbekommt, auf Tour auch mal irgendwie Ruhe für sich zu haben und man geht sich auch aus dem Weg und jeder hat seine Bereiche am Tag. Aber trotzdem dieses zu wissen, dass man, egal welchen Schritt man gerade macht, man macht den gerade zusammen. Das schweißt unfassbar zusammen. Und auch wenn ich wahrscheinlich von 90% meiner KollegInnen nicht mal wüsste, wie die Mutter aussieht oder wie der Sohn heißt, den die vielleicht haben oder mit wem die verheiratet sind, habe ich Dinge mit diesen Leuten oder mit euch erlebt, die so unfassbar verbinden, dass das einfach, das ist eine andere Art von Freundschaft. Das ist total crazy. Mhm. Und das zu erklären, ist für mich ganz schwer. Und man, deswegen habe ich diese Party gemacht, zum Beispiel zu meinem 30., wo ich sehr traurig bin, dass wir uns noch nicht kannten. und da haben wirklich einstimmig alle, die da waren, gesagt, Agnes, ist so krass, man kommt in diesen Raum und man spürt nur Dankbarkeit. Und man spürt nur, wie die Leute dich wertschätzen. Und dass du so viele verschiedene Gruppen, die sich nicht kennen untereinander oder grob kennen oder mal gesehen haben oder dann doch auch wieder KünstlerInnen, die super viel miteinander abhängen. Aber alle haben eins gemeinsam, alle sind bei dir gut aufgehoben. Und das merkt man. Und das ist voll krass. Es war, glaube ich, der schönste und wichtigste Tag in meinem Leben, weil ich da meinem Privatleben zu Hause zeigen konnte, warum ich 10 Jahre meinen Job so priorisiert habe und warum mir alles, ich meine, ich bin seit 10 Jahren Single, Monty. Ich habe keine Beziehung geführt.
Das weil du keinen Bock drauf hast?
Weil ich immer gesagt habe, mein Job, ja, mein Job ist wichtiger und jetzt habe ich noch das und wie soll ich das vereinbaren? Und ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ich liebe es dann irgendwie, wenn ich 4 Tage frei habe, dann fahre ich 4 Tage mit meinen Mädels nach Korfu oder bin 3 Tage mit meinem besten Freund auf einem Tennisturnier. So, ich mache das gerne und ich habe genug Privatleben, aber mir noch eine weitere Priorität reinzusetzen, kam nie in Frage. Und es, ja, da konnte ich es irgendwie mal zeigen, warum.
Die Folge, die wird wahrscheinlich so im Mai kommen. Ich habe nämlich gerade überlegt, was ich so von mir noch reingebe. Und das heißt, da wird dieses Lied, über das ich jetzt spreche, schon draußen sein. So, ne? Ich bin Papa geworden und das wisst ihr jetzt schon dann sozusagen alle. Und habe da ein Lied für das, genau, mein, ne, unser Kind geschrieben. Und das heißt, da gibt es natürlich auch eine Mutter, so. Und
wie, so funktioniert das?
So funktioniert das, habe ich gehört. Und egal, aber auch in welchen Beziehungen ich, ne, zu den Leuten bin oder war in diesen ganzen Jahren, ist das, und das ist gar kein Vorwurf an diese Leute, sondern es ist immer so gewesen, dass ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht erklärt. Und umso mehr ich das erklären will, umso mehr denken die, was labert der, ja? Und was ist das für ein Quatsch, ne? Und das ist etwas für mich bis jetzt Unauflösbares. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, sowohl in Beziehungen als auch in Freundschaften, sind ja auch Beziehungen, dass den Leuten das wirklich ernsthaft rüberbringen konnte, ne? Was ich ja eigentlich total gern machen würde. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Grund, dass ich es liebe. Ich meine, ich glaube, ich bin bestimmt der in der Band, der immer am meisten, ja, und hier nochmal geht noch ein bisschen Gästeliste und noch irgendwie mitnehmen. Und dass ich immer versuche, so wie jetzt in Münster, dann auf einmal kommt dann noch ein Neuensitzer aus Rostock oder, ne, die kommen mit Zug. Und dass ich irgendwie versuche, so Freunde oder meine Familie, ja, immer irgendwie versuche auch mitzunehmen, damit die das irgendwie ein bisschen verstehen. Weil ich weiß zum Beispiel auch in Beziehungen oder auch meine Eltern, mein Papa war das erste Mal mit im Nightliner. 3-4 Tage. Ja, war der mit auf, ich glaube, 2019. Koblenz, Dortmund, etc. Und
die richtig guten Städte
hat er mitgenommen. Ja, war eine geile Tour, aber ich weiß und habe das gemerkt, mein Vater hat danach das ganz anders angeschaut als vorher, weil der auf einmal gemerkt hat, was da drin hängt und mit nachts schon wieder los und dann da aufbauen und so viele Leute. Und ich hatte das Gefühl, der guckt mich auf einmal ein bisschen anders an, so, ne, weil er das alles so mitbekommt. Und das fällt mir manchmal schwer, dann den Leuten das so rüberzubringen, weil ich natürlich auch nicht wie so ein Hoshi wirken will, der sagen will, ja, und ganz hartes Leben und so ein Scheiß oder ganz an, ne, und so schwer. Das ist bis jetzt unauflösbar für mich, ne. Wie ist das, als kannst du, wenn du so viel jetzt unterwegs bist, ne, kannst du gut davon leben? Oder Annes, pass auf, nee, Annes, ich frage mal die Frage Annes. Du bist 200 bis 250 Tage unterwegs. Wie viele Tage müsstest du unterwegs sein, damit du davon okay leben könntest?
Ich könnte 365 Tage unterwegs sein und ich könnte keine Familie ernähren.
Das ist Quatsch.
Das,
wirklich?
Es ist halt einfach, also man muss dazu sagen, jetzt wird es kurz politisch.
Aber da musst du mit uns dealen. Bezahlen wir so scheiße?
Nein, überhaupt nicht. Da geht es gar nicht um Tagessätze. Nee, kein Witz. Sondern da geht es tatsächlich einfach um die Versteuerung von Solo-Selbstständigen. Also ich zahle 42% Einkommensteuer. Ich bin im Höchststeuersatz. Das heißt, auf dem Blatt Papier verdiene ich gut Geld. Dass ich aber von dem, was ich da am Ende rauskriege, erstmal noch 900 Euro Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung und so alles noch abzahlen muss, das ist irgendwie in diesem Netto-Brutto-Rechnen bei Solo-Selbstständigen ein bisschen schwieriger, ne? Also ich würde sagen, klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Produktion machen würde, eine riesen Stadion-Pop-Produktion. Ich stelle mir das vor, so Herbert Grönemeyer, Peter Maffay oder so, ne? Die, sagen wir mal, in ihren guten Jahren dann so 90 Tage touren. Die stellen ja teilweise auch ihre Leute einfach fest an oder zahlen einfach einen sehr, sehr hohen Tagessatz, um das Gesamtjahreseinkommen zu decken. Dann hätte ich, also das ist ja so absurd, weil das ist auch was ich dich fragen wollte, wie das ist, wie ihr das löst. Weil ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, ich meine, ich habe keinen Kinderwunsch, aber wenn ich einen hätte, dann kriege ich 1.800 Euro im Monat Kindergeld. Und das ist es. Egal, was ich für Kosten habe. Egal, ob ich solo-selbstständig bin oder Angestellte. Egal, ob ich ein Haus gekauft habe und keine Miete zahle oder 1.500 Euro Münchner Miete bezahle. So, ne? Also,
ist das, bezahlst du so viel Miete?
Nee, ich zum Glück nicht. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe eine super geile Wohnung für 700 Euro warm. Mir geht's da prächtig. Ich habe auch einen krassen Lifestyle. Ich bin mir sicher, dass meine Mama diesen Podcast anhören wird. Deswegen sage ich jetzt auch mal dazu, es ist nicht nur das Finanzamt, sondern es ist schon auch, man wird ja auch ein bisschen bequem. Du kennst das, man kommt sonntags nach Hause, hat 4 Tage Festivals hinter sich. Ich werde da jetzt nicht anfangen, noch irgendwie beim Lidl einzukaufen und abends mir was zu kochen. Bei aller Liebe. Da ist Volt am Start.
Agnes, du musst aufs Dorf ziehen. Da gibt's nichts, wo du bestellen kannst. In Vorpommern. Da gibt's. Doch, es gibt dann einen Dönerimbiss, da kann man auch hin und ist auch gut alles, aber abwechslungsreich.
Ich würde verhungern. Keine Chance. Wirklich, wenn ich mir das vorstelle, auch dieses. Wenn ich einen Tag zu Hause bin, ich habe so eine Münzwaschmaschine im Keller im Haus, ne? Wir haben einfach irgendwann so eine Gemeinschaftswaschmaschine, da schmeißt da 1,50 rein und dann, das ist das, was ich mir vornehmen kann für diesen einen Tag, wo ich zu Hause bin, weil ich weiß, es geht nicht anders, weil ich brauche ja saubere Unterwäsche, um wieder loszufahren. Aber wenn du in diesem Trott drin bist, dass du einen Tag nach Hause kommst, um Koffer zu wechseln, es gab auch Zeiten, da habe ich 2 Koffer gepackt, einfach nur um reinzukommen, Koffer auszutauschen und wieder loszufahren, dann, ey, keine Chance. Ich könnte ohne die Struktur einer Großstadt nicht leben. Auch nicht, wenn es so eine Großstadt wie Augsburg wäre oder so. Ich brauche eine Großstadt, wo jeder Zug hinfährt, wo es einen Flughafen gibt und wo ich schnell irgendwie unterwegs bin, weil es funktioniert einfach nicht. Ich würde wirklich verhungern, ja. Hm. Ich würde verhungern und ich würde niemanden mehr sehen können und es wäre super krass.
Könntest du Angestellte sein?
Ja, und das ist auch tatsächlich irgendwann, also das kann man ja auch offen sagen, ich habe da kein Ego mehr, aber ich wollte immer selbstständig sein, einfach auch, weil meine Eltern selbstständig sind. Aber ich hätte auch einfach mit 18 sagen können, ja chillig, ich lerne jetzt bei meinen Eltern und dann übernehme ich die Eventmanagement-Firma. Ich wollte mein Ding machen, ich wollte mich unbedingt von allem ab unabhängig machen, womit ich aufgewachsen bin. So, wir sind in einem sehr gut betuchten Teil Deutschlands haben wir gewohnt. Meine Eltern haben sich einen Arsch aufgerissen für alles irgendwie, um da mitzuhalten. Und meine Eltern haben zum Glück auch wirklich eine geile Einstellung zum Leben und sind, ich sage immer so, alte Hippie-Punker, ne, die einfach so ein bisschen was im Kopf haben. Und bei uns wurde ordentlich politisch diskutiert am Tisch. Aber ich war halt die Einzige, die nicht zum 18. Mini Cooper geschenkt bekommen hat. So, ne? Und ich wollte unbedingt weg davon. Ich war dann auch noch auf einer katholischen Privatschule erst, 5. bis 9. Klasse. Ich bin sehr dankbar, weil ich da eine meiner 2 besten Freundinnen kennengelernt habe und mit der anderen auch gute Zeit dort verbracht habe. Aber ich wollte da irgendwann raus. Ne? Ich fand alles ätzend. Die Eltern der Leute ätzend, die Leute ätzend, die Lehrer ätzend. Irgendwie, das war mir alles zu viel Geld und zu viel Bubble. Und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich es mir bewiesen, dass ich da rausgekommen bin, dass ich alles von null auf selber schaffen kann. Und jetzt, natürlich überlegen wir jetzt auch, weil meine Eltern vielleicht mal aufhören wollen zu arbeiten, wie schafft man Synergien, wie kann man sich irgendwie zusammentun. Und auch mit meinen Tourmanagement-KollegInnen spreche ich viel drüber. Kann man nicht eine Firma gründen und uns alle anstellen, damit man einfach nur für eine Firma Steuern bezahlt und die anderen halt einkommenssteuermäßig ganz normal bezahlen müssen, wie jeder andere Angestellte auch? Klar.
Ich drücke dir die Daumen, dass das klappt mit deinen Eltern.
Ja.
Und auch mit deinen KollegInnen.
Ich glaube, die würden sich am meisten freuen, wenn das klappen würde.
Haben Sie das schon mal gehört? Also, dass du jetzt dahin tendierst?
Ja, also wir sprechen schon über Anstellungen und Synergien. Sie würden jetzt hier erfahren, dass ich sogar vielleicht drüber nachdenke, diese Firma vielleicht doch irgendwie mal mit zu definieren.
Ich hoffe, Sie hören sich das an.
Ich hoffe, es kommt vor allem ein Anruf, wo Sie es cool finden und nicht so ein
Das wäre jetzt hart, wenn du wüsstest, Sie hören es, Sie haben sich angehört, aber sagen dazu gar nichts. Zu dem Thema, was du gerade, das wäre hart, aber das stimmt schon nicht.
Nee, die können das nicht.
Alleine so, wie du kurz beschreibst, so wirkt das nicht.
Nee, also ich liebe meine Eltern dafür, dass sie nicht sagen können. Ja.
Okay, das ist doch schön. Also es ist eine Frage, wo ich überlegt habe, ob ich sie stelle, ne? Und wie gesagt, wir können das ja auch rausschneiden alles, aber weil wir vorhin auf dieses, ich will da nochmal zurückkommen, mit diesen so ganz besondere Verhältnisse, ne, sozusagen, oder so komische, andere Freundschaft, hast du gesagt, ne, das ist vielleicht guter Begriff. Und Seitdem wir unterwegs sind, ne, folge ich dir dann auch auf Instagram und so, alles habe ich ja beschrieben, und da denke ich jedes Mal immer, Wahnsinn, wo ist die denn schon wieder? Und das gibt's doch gar nicht, ist die bekloppt? Also, das kann doch alles, ne, also so, wie gesagt, Wahnsinn, denke ich dann. Und vor allen Dingen, weil ich dann ganz oft ja auch mal das Selbstbild bei mir hatte, ich bin nur unterwegs. Und dann denkst du, dann gibt's noch Leute, die noch doller unterwegs sind. Und dann gab es, glaube ich, im letzten Jahr, ja, ein Todesfall bei einer Band von dir, die du begleitest,
ja.
So, BHZ, ne, und man hat einfach alleine auf Instagram gemerkt, ja, dass das dich extrem bewegt, man hat das auch so ein bisschen auf Tour, würde ich sagen, gemerkt, ne, ohne dass ich die Band kenne, also, ne, persönlich oder so, klar, von denen schon mal gehört, musikalisch, aber man hat das gemerkt und du hast da immer so Sachen aufgestellt, ne, so ein Bild oder so ein Andenken und so, ne, warum ist da die Nähe so, warum ist da so eine besondere Nähe zu der Band?
Weil genau das, was wir vorher versucht haben zu beschreiben, hatte ich einfach 2 Jahre wahnsinnig intensiv mit denen. Ne? Wir haben in einem Jahr, ich glaube, insgesamt über 60 Shows gespielt in kürzester Zeit. Und ich war nach dem Manager von denen die erste richtige Tourmanagerin, die hatten. Und durfte wahnsinnig viel bei denen mitdefinieren. Und auch die haben an meinem 30. Geburtstag auf der Bühne gestanden und für mich einen Song performt. Und haben gesagt, aus Arbeit wurde Freundschaft und aus Freundschaft wurde Familie. Und ich hätte, wenn man das vorhersehen hätte können, vorher nicht gedacht, wie krass mich das umhaut, Pablos Tod. Ja, und er hat mich aus den Wolken gepfeffert. Also es war wirklich 2-3 Monate letzten Jahres, die ich gar nicht vorwärts oder rückwärts oder seitwärts gehen konnte, sondern einfach nur gelähmt war. Und das ist genau das, was aber lustig, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, nie hat das jemand in, vielleicht ich selber, aber das ist, glaube ich, auch ein Trauerprozess, aber nie hat jemand meiner Freunde zu Hause oder meiner Familie in Frage gestellt, warum ich so trauere. Das ist eigentlich super interessant, weil genau das ja eigentlich immer der Fall ist, dass vielleicht nicht ganz greifbar ist, wie eng man ist. Aber mit BHZ bin ich wahnsinnig eng und das, obwohl ich es auch schaffe zu wahren, dass ich diese, ich hab, bei denen bin ich wirklich richtig moody. Ne? Da bin ich einfach die Mama und da bin ich auch streng und die Entourage kriegt da keinen extra Raum. Und die Freunde, die inzwischen auch alle meine Freunde sind oder auch schon länger meine Freundinnen waren und die natürlich jetzt auch durch Pablos Tod nochmal, mit denen ich enger zusammengewachsen bin, auch die werden weiter Verständnis dafür zeigen, dass ich, wenn BHZ auf die Bühne gehen, sage, alle raus hier. Wir haben hier Konzentration, einen Job zu tun, ihr wollt eine richtig geile Liveband sein, dann wird jetzt eine halbe Stunde konzentriert. Und die wollen das auch so und die machen das. Und ja, ganz viel verbindet mich mit diesem Thema, wie ich ja so schön sage, weil die auch einfach, ja, die haben mich als Tourmanagerin groß gemacht. So blöd klingt, aber BHZ war mein Durchbruch. Die haben an mich geglaubt, obwohl ich davor, ich hatte schon irgendwie mit auch großen, renommierten Künstlern gearbeitet. Ich hatte irgendwie mit Haiti gearbeitet. Ich hatte mit 257ers gearbeitet und so. Aber das waren, und auch Booking-seitig von Landstreicher, die ersten, die gesagt haben, Agnes, ich glaube, wir sind Fan von dir und wir würden dich da gerne dabei haben. Und dann hatten wir die erste Show, man muss auch sagen, unsere Geschichte ist geil, weil unser erstes Festival war so ein absolutes Katastrophenfestival nach Corona. Also so wirklich, da ist man in den Backstage-Raum reingegangen und ich hatte schon gehört, am Abend vorher war zum Glück eine Kollegin von mir da, die mich vorgewarnt hatte. Ich hatte dann so eine 2-Seiten-E-Mail schon an den Veranstalter geschickt mit irgendwie Sachen, die sie bitte nochmal extra beachten sollen, weil wir die erfüllt brauchen und so. Nichts hat geklappt. Da war Kacke auf den Backstage-Sofas, alles war zerstört. Das war auch so ein räudiges Hip-Hop-Festival, ne? Also so richtig räudige Leute auch. Und da mussten wir irgendwie zusammen durch. Als meine erste Show mit diesen 8 wild gewordenen jungen Berliner Jungs, die mich nicht kannten, die, wo ich nicht wusste, ob die mich respektieren und irgendwie drauf hören, was ich sage. Und dann habe ich dieses Festival so krass gerockt, Alter. Da habe ich hier das, da und da den Seko zusammengeschissen und da den Veranstalter. Der Veranstalter war irgendwann nicht mehr auffindbar. Es war total absurd. Dann habe ich irgendwie noch die Einsatzleitung von den Sekus gebrieft als Festival. Und die Jungs haben das alle gesehen und waren so, okay, wie krass ist die denn? Ja, und dann hatten wir noch so eine legendäre Sprinterheimfahrt. Das war in der Nähe von Berlin, deswegen sind wir Sprinter gefahren. So eine legendäre Sprinterheimfahrt, wo die natürlich bei mir dann, ich am Steuer und die bei mir im Sprinter voll durchdrehen durften. Mit irgendwie, als wir nach Berlin reingefahren sind, habe ich kurz gesagt, okay Leute, jetzt müssen wir uns vielleicht kurz mal alle hinsetzen. So war das dann. Ja, und irgendwie, das ist eine krasse Freundschaft und ich freue mich, weil wir wieder live spielen dieses Jahr. Und ihr habt mich gut aufgefangen. Ich weiß nicht, ob du das beim Jamen überhaupt gesehen hast. Ich habe euch als kleine Botschaft wir haben immer so ein kleines Quick-Change-Zelt neben der Bühne, wo ihr euch umzieht, wo wir irgendwie Getränke stehen haben. Und da habe ich euch hingeschrieben, danke, dass ihr mich dieses Jahr so aufgefangen habt. Weil
das habe ich nicht gesehen.
No, kein Problem, ich glaube, war viel in Jamen. Aber ich war ja einfach mit euch am meisten unterwegs letztes Jahr und habe wirklich auch zwischenzeitlich viel drüber nachgedacht, ob ich Tourmanagement noch weitermachen will. Und ich will, weil das war echt richtig schön und ihr habt mich gut aufgefangen. Und ich habe vor allem von dir ein unfassbares Vertrauen immer entgegengebracht bekommen, was mir sehr viel bedeutet hat, aber auch lustigerweise seit Pablos Tod eine unfassbare Empathie von dir gespürt, die das alles noch mal enger gemacht hat als in dem Jahr davor, wo wir uns ja auch schon alle saugut verstanden haben. Aber dieses Jahr war, also das letzte Jahr sozusagen, war mit euch einfach echt richtig schön. Und ja, jetzt wäre es cool, wenn keiner von euch sterben würde.
Ich gebe alles. Ich staune ja, dass ich 37 geworden bin. Eine Zeit lang hätte ich das nicht gedacht, aber ich gebe alles. Das ist so. Aber es sind natürlich auch, kann ich so zurückgeben und wir sind auch da einfach sehr gerne mit dir unterwegs. Aber weil es halt auch, wie gesagt, Agnes würde ich immer, wenn ich zum Beispiel die Zeile singe, sowas, wenn jetzt hier Freaks dieser Stadt und dann habe ich immer so Zeilen allgemein, ich denke dann an viele verschiedene Leute, aber es gibt immer Leute, wenn ich die dann so singe und wenn die jetzt so quatschen, dann denke ich, ah, das ist so eine Agnes-Zeile und wäre so dieses von hart bis herzlich ist alles dabei und das ist eigentlich sozusagen auch so für mich Agnes, weil wie gesagt, ist jetzt ja auch nicht immer alles Heidi Deity mit mir oder uns und sie kann auch schon mal auf die Kacke hauen und dann eine klare Ansage machen, auf die Kacke hauen hörst du. Klare Ansage, Mann. Und damit kann ich, glaube ich, sehr gut dann umgehen. Auch wenn das dann mal hart ist. Aber es ist manchmal ja auch so gut, innerhalb von so einem Bandgefüge oder so, da jemand zu haben, dass wenn vielleicht man sich innerhalb der Band nicht eine halbe Stunde vorher kurz streiten will, Mensch, Monchi kommt zum Einsingen, sondern dass da eine Agnes ist und sagt, ja, nun mal Butter bei ihr Fische, ne? Und dann denkt man, naja gut, ja, was will Agnes jetzt? Aber ich denke wenigstens nicht, Mensch, Hauke, geh mir nicht auf den Sack. Ja,
voll. Aber ich finde von hart bis herzlich, finde ich irgendwie geil.
Ja, das ist so eine, wie gesagt, ich habe das immer bei Leuten sozusagen, wo ich dann so denke, ah ja, das ist so eine Treffende und die passt meines Erachtens nach da immer so zu dir. Von hart bis herzlich ist alles dabei. Hast du schon mal, oder nicht, oder wenn du jetzt so diese Momente, die du gerade auch beschrieben hast, ne, jetzt ganz klischeehaft gefragt, hast du so ein Rockstar-Moment, den du so niemals vergessen willst, sozusagen, oder so vom Tour-Ding, oder wo du sagst, Alter, okay, vieles Geiles oder auch mal viel Nerviges, aber das war was ganz so Bleibendes, oder wo du auch schon in dem Moment gemerkt hast, wow, geil, dass ich das erleben darf.
Richtig, richtig viele Sachen tatsächlich. Meistens so Sachen, wo andere sagen würden, das sind die schlimmsten Erinnerungen, die bleiben bei mir dann irgendwie drin, weil ich natürlich dann mich selbst gechallenged habe, wie gehe ich mit der Situation um. Aber ich glaube schon so, die bleibendste Erinnerung, es gibt immer so, also ich weiß auch noch, wie wir irgendwie beim Hurricane zusammen alle auf die Bühne gelaufen sind letztes Jahr, ne, und gesehen haben, wie viele Menschen da stehen. Und einfach der ganze Tag war so schön und so. Also es gibt natürlich ganz viele Shows, Splash 2022 mit BHZ. Wir haben zweimal, da gab es zwei Splash-Wochenenden. An beiden Wochenenden gespielt. Auch so dieser Sonnenuntergangs Co-Headliner auf der Mainstage-Slot, auch super krass. Dann sind wir am nächsten Tag mit Privatjet nach in die Schweiz geflogen worden. Also es sind schon so Sachen, die dann so Rockstar-mäßig wirklich im Kopf bleiben. Aber ich glaube, so für mich als krass auch persönlicher Moment war Danger Dan 40 Jahre in der Wuhlheide zweimal. Und wir hatten diese Show davor nie geprobt. Das heißt, die erste Show war wirklich einfach eine Probe. Und dann haben wir natürlich alle so ameisenmäßig am nächsten Tag alles nochmal glatt gebügelt und geschaut, was ist irgendwie gestern nicht, was hat nicht funktioniert. Und ich habe an dem Tag auch so ein bisschen Regie sozusagen auf der Bühne gemacht. Das heißt, ich habe auch die Cues gegeben, wann geht der Vorhang auf, wann kommt Special Guest 1 rein und so weiter. Und dann habe ich den Cue gegeben am Ende der Show für, es schließt sich jetzt der Vorhang. Und Daniel stand auf so einer Treppe ganz oben und hat sozusagen während dieser Vorhangzugang zuging, gewunken an diese 16.000 Leute, die da irgendwie vor der Bühne standen. Und dann war der Vorhang zu und dann war er einfach, wie man so ist, überwältigt, zweimal ausverkaufte Wuhlheide gespielt und einfach so 40 Jahre alle Freunde, Familie und so weiter mit dabei und hat sich da einfach auf diese Treppe gesetzt und ich bin dazu, habe mich daneben gesetzt, ich habe gar nichts sagen können, habe ihm eine Kippe angemacht, habe mir eine Kippe angemacht, habe ihm ein Bier in die Hand gedrückt und wir haben so krass miteinander geweint. Und dann kam Peter noch dazu, den du ja auch kennst. Und dann kam Sacho, dann kam Umberto, so, dann kam unsere ganze Tourcrew so zusammen an diese Treppe. Und wir haben einfach nur gemeinsam diese Überwältigung, die uns allen da passiert ist, nach zwei so unfassbaren Stresstagen, das wird mir immer im Kopf bleiben.
Du hast Harry Kane angesprochen. Und wenn ich das sozusagen die letzten zwei Jahre daran so zurückdenke, dann ist das definitiv eines der krassesten Momente gewesen, ne? Weil ich auch hart aufgeregt war und wir auf einem Sonntag Nachmittag auf der Hauptbühne da spielen und dann waren so lange Diskussionen, wir hätten auch auf der zweiten Bühne spielen können, dann später und dann weißt du, okay, da reichst du auf jeden Fall mehr ab und wenn da weniger Leute vor der Bühne stehen, sieht es trotzdem hammervoll aus. Es war lange Diskussion, haben gesagt, nee, wir gehen aufs Ganze, die haben uns das angeboten, wir machen's. Und ich war so hart aufgeregt und weil es natürlich auch immer mal Momente gab in den letzten Jahren, wo man selber vielleicht auch nicht so an sich glaubt oder was können wir, was kennen wir und was kriegen wir hin. Und ich weiß denn zum Beispiel, du bist eine Person, die dann sozusagen auf jeden Fall wenig quatscht, sozusagen so. Das ist gut, ne, weil ich quatsch viel, aber sozusagen dann so einen schon so irgendwie runterbringt, ne. Und weil das war für mich schon mit eines der überwältigendsten Konzerte, die wir gespielt haben, weil danach ja dann 35.000, 40.000 Leute haben die uns da auf einmal. Kommst du runter von der Bühne und sagst, da waren 40.000 Leute und du hast gemerkt, die haben alle mitgemacht und man selber fand es schon hammergeil. Und wenn es so halb so geil gewesen wäre, hätte ich schon echt okay gefunden.
Ja,
ne?
Ist krass.
Und da ist dann sozusagen auch, da merkt man dann auch so eine Professionalität, im positiven Sinne meine ich sozusagen, ne? wo ich dann, ich weiß auch noch, meine Eltern und so waren natürlich auch wieder da und Familie und so.
Mama hat die Weinschorle von mir bekommen.
Ja, genau, also so. Ich habe das wenigstens, genau, du machst das Gefühl, wie ich muss mich nicht um meine Eltern jetzt.
Ja, ja.
Ne?
Und gut so.
Runter von der Bühne und diese Momente sind halt, die bleiben auf ewig so. Ne? Das ist das, was ich auf jeden Fall auch merke. Und da
ja, das Krasse bei dir ist ja auch, du hast diese, wenn es so ganz kurz vor der Show ist, läufst du immer hinter der Bühne so auf und ab. Also nicht so laufen, so rumtigern, sondern der joggt da hin und her. Und das ist irgendwie, ich merke das bei so Shows, wo dann viel von euren Freunden dabei sind, dass ich wirklich auch gucke, dass dich da keiner anquatscht. Also ich hoffe, dass du das nicht merkst, aber ich gehe auch tatsächlich hier und da mal zu jemandem und sage, lass den mal ganz kurz. Weil man merkt so diese Routinen auf Tour, klar, Routine in der Arbeit am Ende des Tages, ne? Sind schon gut. Und ich weiß auch noch, Hurricane habe ich echt kurz gedacht, so, oh krass, das wird jetzt krass. Und ich glaube, daran kann ich schon festmachen, ob eine Show geil wird oder nicht. Weil man, also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ja, wenn auch auf Festivals ist, bei einer Show, wo vor der Bühne mehr los ist, auch auf der Bühne mehr los. Ich glaube, so kann man es ganz ja, gut erklären. Okay. Also wenn da feine Sahne dann den, was war das? 19 Uhr Slot, 18 Uhr Slot, 16 Uhr? Ich weiß 16, gar nicht mehr. Es war Nachmittag, ja, ja. Ne? Sonntagnachmittag. Dann, wenn die da dann halt auf dieser Mainstage spielen, dann stehen auch auf der Bühne ganz viele KünstlerInnen, Crewleute, der Chefveranstalter vom Festival und gucken alle. Und da ist auf einmal wahnsinnig viel los. Und da kann es gut passieren, dass einfach Stress sich ausbreitet, ne, bei allen. Da kann auf einmal die Nervosität auf alle übertragen werden. Und wenn man das da nicht hinkriegt, irgendwie die Familie zu parken, schon mal ein Getränk zu machen. Deswegen bin ich auch ein Fan von meiner kleinen mobilen Bar auf der Bühne, weil man kann einfach Gäste auch beschäftigen, indem man einfach was zu trinken für sie macht oder sagt, macht euch was zu trinken. Und dann eben aber auch zu gucken, hat Monchi da gerade seinen Raum um seine Aufregung, die man deswegen gemerkt hat, weil du wesentlich früher angefangen hast rumzulaufen. Ich glaube, du warst schon beim Eck davor, hast du schon angefangen hinten rum zu joggen.
Ich guck dann immer mal so, ne, und wie ist bei denen und auch um so ein Gefühl noch weiter zu kriegen, weil irgendwann muss ich dann ja hinter die Bühne, wenn ich auf dem Festivalgelände war. Aber ich schaue da schon viel und es ist schon immer viel, es ist dann lustig, wenn mich dann Leute kennenlernen, dann wissen die das auch so. Ich glaube, viele Leute würden das gar nicht so einschätzen bei mir. Die denken, ich gehe da locker cool irgendwie rauf.
Hätte ich bei dir auch so, nie gedacht.
Ne? Und aber na klar, auch wenn du dann Konzert spielst und dann links und rechts und du siehst die Leute und braucht man auch nicht drum rumlabern. Natürlich, es gibt bekannte, befreundete Künstler und Künstlerinnen so, ne, keine Frage. Aber wenn du dann siehst, da sind Leute, mit denen hast du jetzt nicht Kontakt und die gucken da und stehen auch und machen auch Augen und denken und sagen dann ab, boah, geil. Dann freust du dich natürlich auch, ne? Und Das ist schon etwas, wenn du denn selber noch denkst, boah, war ein richtig toller Auftritt und so war es beim Harry Kane. Und dann ist das ja natürlich so, wie du auch sagst, das gehört ja dazu auch, da war auch dann der Booker vom Rock am Ring oder Rock im Park, ne? Und dann hörst du das und dann sagen die ja und ne, und mal gucken, ob die denn Bock haben nächstes Jahr auf euch. Dann ist auch wieder Druck mit, ne? Kann man, also wer Quatsch, ich hab keinen Bock so zu tun, als wäre ich dann cool, ja, alles gut. Man wird schon cooler, aber trotzdem, wenn der dann nächste Woche direkt nach diesem Auftritt dir schreibt, ja Mensch, hätten wir aber Bock, Mensch, könnten wir uns vorstellen, denkst du, ja okay, geil.
Erste,
ne?
Announcement-Welle.
Ne? So, und das ist natürlich was, worauf man sich halt auch übelst freut.
Aber hast du das Gefühl gehabt, dass jemals ein Festivalveranstalter, der bei einer eurer Shows war, danach gesagt hat, nee, die buche ich nicht?
Danach selten? Nee, danach selten, weil ich glaube, das ist so, wie ich, genau, ich glaube, wir sind wirklich... Es macht einfach richtig Spaß, mit den Jungs live zu spielen. So, wir sind einfach wirklich eine Band und eine Einheit da mit allen Fehlern, Streitigkeiten, die es mal gibt. Aber trotzdem so, dass ich gerade das Gefühl habe, wir sind da eine Einheit. Und ich liebe es bis jetzt auch wirklich, auch wenn mal hast du vielleicht kurz davor, einen Tag vorher denkst, boah, jetzt nicht schon wieder unterwegs sein. Aber ich habe es, glaube ich, noch nie auf der Bühne gehabt, dass ich gedacht habe, was für eine Scheiße. Ich hab den Bock und liebe es und das, glaube ich, kommt rüber. Ne, und nee, aber trotzdem ist es schon was, wo man denkt, naja, wäre schon geil und man hat Bock. Und wenn ich das denn sehe und krass, man durfte jetzt, darf da wieder spielen, wenn jetzt der Sommer bei uns ansteht, ja, da sind so eine Sachen wie Wuhlheide, die wird jetzt auch, die ist ausverkauft. Wir haben nicht ein Plakat geklebt. Wir dürfen diese Festivals spielen. Dann ist das was Geniales. So, ja. Und was ich mir auch beibehalten will, dass ich das nicht für selbstverständlich halte.
Ja.
Weil natürlich gibt es manchmal auch Momente, wo man ja selber abdriftet oder das vielleicht nicht gerade zu schätzen weiß.
Boah, aber diese Meckerkultur, ne? Passiert einfach auch, ne? Aber, weil Alltag.
Genau, aber ne, sozusagen, ne, braucht man nicht drum rumreden, aber trotzdem, das kann ich schon für mich sagen, dass ich das schon immer noch sehr zu denken, boah, fett, Wahnsinn und wie geil, ne? Und mich da wirklich auf diesen Sommer richtig krass dann auch drauf freue, endlich wieder zu touren und unterwegs zu sein, weil wenn du dann so ein Album rausgebracht hast, ist natürlich auch etwas geil, aber du sitzt ja die ganze Zeit im Studio und du hast ja keine Resonanz
kein
darauf.
Kein Feedback,
oder so, ne?
Was ja
und
das Geilste an unserem Job ist, ne? Also wenn ich
total
davon spreche, dass auch für mich der Applaus, ich sehe ja jeden Abend das Resultat meiner Arbeit und das ist voll geil.
Ja, das und da freue ich mich mega drauf auf diesen Sommer, weißt du, sozusagen, wie reagieren die Leute auf die neuen Lieder, kommt das an bei den Festivals, oh, da sind ja auch so viele, die uns nicht kennen und mal gucken, wie das ankommt und Wuhlheide und
boah, Wuhlheide, so viel, stimmt, oh mein Gott.
Ne, das sind schon echt Sachen, auf die man sich krass freut, Vorfreude ist, aber wirklich im sehr tollen Sinne, ne? Ich habe um so ein bisschen zum Ende zu kommen, so eine abschließende Frage, wenn du jetzt, ne, so wie ich vielleicht als Band für mich das beantworten könnte auf so einer Ebene, worauf hat man Bock oder so, was wäre so ein Ziel? Hast man das als Tourmanagerin auch? Hast du das jetzt auch? Wenn du hast vorhin gesagt, sowas wie denn größer, schneller, weiter und international und so alles. Jetzt, heute auf dem Sonntag hier in Rostock, ne, im April 25, was würdest du sagen, was wäre dein auf Jobebene als Tourmanagerin dein größtes Ziel oder was würdest, hast du ein Ziel oder was wäre wirklich so ein Traum?
Einen Schritt nach dem anderen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube ich, da wo ich immer hin wollte, bin. Also einfach, ich bin unfassbar stolz darauf, dass in meiner Arbeit sich widerspiegelt, was ich auch für ein Mensch bin. Ne? Ich arbeite nicht mit platten Themen zusammen. Irgendwie alle KünstlerInnen, die mich mitnehmen, haben eine Message, hinter der ich stehe. Und man ist irgendwie nicht so platt auf Kommerz unterwegs, sondern es irgendwie ist bei jedem das Herz am rechten Fleck und da bin ich vollkommen happy. Ich fände es einfach geil, mit euch allen noch neue Sachen zu entdecken und zu sehen. Mal hier ins Flugzeug zu steigen und in Südamerika zu spielen oder mal hier und dahin. Und ja, darauf habe ich Bock. Ich glaube, ich will die Welt noch mehr bereisen, weil das ist auch krass, wenn du merkst, dass du so viel reist, aber eigentlich noch nichts gesehen hast. Hm. Weil ich habe einfach nichts gesehen. Was sieht man auf Tour? Muss man ja auch mal demromantisierend sagen, ne?
Ja, total.
Wir sehen das Innere von dem Club.
Deswegen habe ich ja angefangen, Fahrrad mitzunehmen.
Ey, das ist so
schlau.
Deswegen
ist ja mein Fahrrad immer mit so, weil ich wirklich, irgendwann haben wir das dritte Mal in Wien gespielt und irgendwer hat mich dann wirklich mal zu Hause gefragt, und wie ist Wien? Ich sag,
keine Ahnung,
ich kann dir sagen, wie das Flex in Wien aussieht und der Backstage in Arena. So, oh scheiße, ich glaube, da haben wir mal eine Tür durchgetreten.
Und die sind
so
halt scheiße. Auch alle nie schön.
Und genau, und das ist sozusagen, und dann habe ich, wenn es irgendwie geht, das ist ja das Tolle an so einer größeren Produktion oder dass da vielleicht irgendwie immer noch ein Fahrrad reinpasst. Und weil, genau, also dann irgendwie, aber das kannst du ja gar nicht.
Kann leider
du kannst
nicht,
das kannst ja nicht, wenn ich jetzt sag mal, ich fahre 1-2 Stunden Fahrrad. Du bist ja immer, weil du bist die Erste und die Letzte sozusagen, genau. Immer die am Start.
Und auch wenn ich für euch sozusagen einen Ausflug plane, dann komme ich ja nicht mit. Also es passiert ja auch öfter, Scheiße, dass ich irgendwie an einem Showtag, weil man irgendwie 8 Stunden Pause hat dazwischen, sag, hey, ich habe das und das für euch gebucht, haut da mal ab hin oder ich habe einen Tisch reserviert und so. Ich komme da meistens nicht mit da.
Was ist das Beschissenste an deinem Job? Sowas? Also bist du dann traurig so kurz?
Nee, ich glaube
nicht.
Oder
wie kriegst du das weg für dich so, dass du nicht darüber abkommst?
Ich habe zum Glück ja dann genug zu tun.
Ja, okay.
Nee, ich glaube wirklich so, das, was schon krass ist, ist, wenn man nach Hause kommt und sich so mal vorrechnet, boah, ich habe jetzt 8000 Kilometer gemacht. Und dann denkt man sich so, krass, mit 8000 Kilometern wäre ich halt... Da wäre ich echt in Ländern, die ich gerne sehen würde. So.
Was wäre, wenn du so ein Sabbatjahr hättest? Wenn du so ein Sabbat machen würdest, wo würdest du hinreisen? Das ist vielleicht eine schöne Frage zum Ende.
Ich glaube, ich würde so 2-3 Monate wirklich richtig reisen. Also jede Großstadt sehen, die man irgendwie gesehen haben muss. Und dann würde ich mir eine einsame Insel irgendwo suchen. Und dann wäre mein Reisejahr, glaube ich, mal irgendwo anzukommen. Vielleicht würde ich sogar 2 Monate inkognito alleine zu Hause sein am Ende.
Das ist doch ein wunderschönes Ende.
Finde ich auch.
Ich hoffe, dass du es irgendwann so hinbekommst und vielleicht so ein Sabbatjahr oder Sabbatmonate. Wie auch
ihr könnt ja 2-3 Shows dazwischen legen. Da würde ich mein Sabbatjahr auch unterbrechen für.
Kannst du immer lang kommen. Agnes, ich freue mich richtig, dass du extra hergekommen bist. Ne? Du hattest ja heute echt eine Anreise aus Hannover.
Hannover.
Extra aus Hannover. Und freue mich richtig, dass du da warst und freue mich richtig, wenn die Folge rauskommt und vor allen Dingen freue ich mich mega, wenn wir jetzt endlich wieder auf Tour gehen.
So, ich mich auch.
Viel zu lange nicht gesehen.
Ist wirklich so, aber es kam mir auch nicht so lange vor.
Nee, Wahnsinn, als du es gesagt hast.
Krass, ja. Hey, es wird ein richtig geiler Sommer und ich freue mich auf alle Leute, die diese Folge hören werden und dann vor der Bühne stehen und wissen auch, dass da neben dir noch so ein kleines Mädchen sitzt, die auf dich aufpasst.
So ist es. Ausrufezeichen. Ahoi.
Ahoi.